Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürk.
Klasse, wir haben gestern eigentlich überlegt, ob wir uns nicht gegenseitig einfach versuchen zu hypnotisieren.
Ja. Und wer als Erster quasi in Trance ist, hat verloren.
Oder gewonnen. Aber das wäre eine ziemlich kurze Veranstaltung dann hier. Deswegen haben wir uns gesagt, unterhalten wir uns doch lieber über das, mit dem wir uns ein bisschen besser auskennen.
Ja, was hast du für Themen mitgebracht? Ich sag dir meine. Trump, KI und Narzissmus.
Ja, ich habe mitgebracht Trigger, Hypnose, Glimmer. Und ja, natürlich Apps und auch KI und Therapie finde ich auch sehr spannend.
Mhm. Ja, ich habe gerade, es wird was kommen von mir. Also wer mich nicht kennt, ich bin Psychiater und Psychotherapeut, Facharzt, also ein echter Arzt. Ich kann irgendwie fast alles, glaube ich, was Ärzte so können, außer operieren. Und ein MRT kann ich leider auch nicht bedienen. Aber finde Bilder sehr schön und habe eine eigene Praxis. Und ich werde veröffentlichen über KI und Narzissmus. Es kommt noch. Kleiner Beitrag. Aber was hast du mit KI am Hut?
Ich habe mit KI im Moment so viel am Hut, dass viele Menschen zu mir kommen und die KI ihnen sagt, geh zum Hypnosetherapeuten und lass es tatsächlich vom Hypnosetherapeuten auflösen, was ich natürlich toll finde. Und manchmal kommt tatsächlich sogar mein Name dabei raus, was ich auch toll finde, ja, wo ich auch überrascht bin. So, ChatGPT hat gesagt, komm, geh zu mir. So, ja, hat gesagt. So.
Krass. Okay,
gut. Finde ich natürlich toll. Und KI hat natürlich in dem Fall tolles Marketinginstrument. Und kann natürlich auch viele Muster erkennen und natürlich auch empfehlen, hey, geh jetzt mal zum Therapeuten, mach das. Ab diesem Punkt wäre das sinnvoll und macht das, glaube ich, in dem Fall sehr gut. Mhm. Risiko besteht wahrscheinlich darin, dass einige Leute sich zu sehr verlassen eben darauf, ja, dass sie dann eben Empathie mit Effizienz verwechseln, was die KI dann sagt und eben wirklich diese Therapeuten Patienten-Klienten-Beziehung eben.
Das der Mensch, ne? Dass man sich so berühren kann. Ne? Das ist ja, was KI noch nicht kann. Aber die gibt es ja vielleicht auch mal, die anfassbaren Therapeuten. Wobei man ja in der Therapie nicht viel anfasst, außer bei einer Körpertherapie vielleicht. Aber hast du mit Narzissmus und KI, also das ist ja jetzt so mein Ding, aber was ich merke, ist, dass die KI schon ein bisschen Empathie kann. Also sie suggeriert, ne? Man hat das Gefühl, die versteht einen und so. Und das ist ja ein Merkmal von Empathie, die Validierung, also die Wertschätzung oder die Spiegelung des Verhaltens, das man zeigt. Und das kopiert es dann und wiederholt es aus anderen Large Language Models, was sehr spannend ist. Kann ja vielleicht nur kurz, dann gehen wir so ein bisschen rein, was die Risiken oder wenn man alleine vorm Rechner ist und KI-Bot hat und so. Wir haben halt zwei Formen von Narzissmus und das hat eine Rolle, weil das Ich ist das Zentrum im Universum des Narzissmus und wenn es sich bestätigt sieht oder bedroht durch KI, ne, weil KI ist immer besser als einer selbst, dann haben wir die beiden Ausprägungen von Narzissmus, nämlich den Grandiosen, der sich selbst immer bestätigt und auch glaubt, dass er grandios und großartig ist, obwohl er vielleicht gar nicht so toll ist. Und der andere, der Vulnerable, neurotisch Ängstliche, der fürchtet, kritisiert zu werden, abgewertet zu werden, aber im Kern ständig auch davon überzeugt ist, dauerhaft, dass er eben nicht so gut ist. Ja. Und wenn er dann mit KI konfrontiert wird, die immer besser ist als er, entwickelt sich so eine innere Abwertung, die dauernd passiert. Also wir können sozusagen verstärkend grandios werden über KI, weil wir ständig bestätigt werden, wie so ein Echokammer, und die Abwertung parallel haben. Und je nachdem, wie wir gebaut sind, hast du die einen oder die anderen. Und es isoliert uns sozial. Das ist eigentlich bei beiden der Fall, nicht? Also wir werden nie eher nicht mit Menschen zusammen sein wollen und werden eher noch irritierter, wenn die uns dann was sagen, was wir nicht erwarten. Also KI ist da insofern verstärkend für narzisstische Persönlichkeiten. Das mehr dazu zu sagen.
Ja, also aus meiner Sicht glaube ich, dass KI natürlich total auch unterstützen kann. Ja. Die Leute gerade Zwischensitzungen zum Beispiel zu unterstützen, zu stabilisieren, KI gerade Millionen Menschen Zugang gibt zu, sag ich mal, einer Intervention, wo sie einfach abgeholt werden, ja, einmal. Also es ist auch eine Chance, natürlich, wenn wir jetzt nicht unbedingt von, ne, Persönlichkeitsstörungen ausgehen,
genau,
die ja sowieso schwer therapierbar sind häufig. Ja, ich spreche immer vom Threshold der Veränderung. Ich nenne sie auch in meinem Buch die drei E's der Veränderung.
Ja.
Ja, die Erkenntnis, ich habe ein Problem, die Einsicht, ich muss mich verändern und der Entschluss, es muss jetzt passieren. Und wenn die drei nicht zusammenkommen, passiert nichts. Ja? Und zum Schluss, wenn man es prokrastiniert, kennt jeder Raucher, ich höre morgen auf, oder was bei den Persönlichkeitsstörungen eben, ne, die Reflexionsfähigkeit, weil es so, man sagt, das Ich-Synton, ne, Ich-Syntonität, eben ist, die sehen sich nicht als Problem da. Das, ja.
Da hatte ich gestern tatsächlich auch die Möglichkeit, das nochmal anzuwenden im Gespräch mit meinen Patienten, diese Ich-Syntonität oder Dystone, wenn das gegen das Ich gerichtet ist. Und C.G. Jung hat ein ganz schönes Modell, anders als Freud. Das Ich ist bei Freud im Zentrum, ne, als Regulieren zwischen Moral und den körperlichen Dingen und der Realität. Und bei C.G. Jung ist es eigentlich ganz spannend, dass es dreifaltig ist. Also wir haben das Selbst als Entität des Individuums. Das ist unbewusst und bewusst alles, was uns ausmacht. Also unser Körper, unsere Träume und die Dinge, die wir wahrnehmen. Und dann gibt es den bewussten Anteil, der ist dreigeteilt in das Selbst als Teil des Ganzen, das Ego oder Ich und dann die sogenannte Persona, das, was die Gesellschaft sieht. Er hat geschrieben, das ist die Sozietät, das ist das, was die Sozietät sieht, ja, von uns. Also ihr alle hier, was ich von euch sehe, was ich von dir sehe und was ich zeige hier, ist meine Persona in der Psychologie C.G. Jungs. Und das ist ein Konstrukt des Selbst und auch ein Konstrukt des Ich. Und das Ich, jetzt festgehalten, ist eine Erfahrung des Selbst. Das Ich ist eine Illusion. Das heißt, wir brauchen das Ich als Ankerpunkt, um unser Bewusstsein zu verankern, beziehungsweise um uns als Ich zu erleben, ist das Bewusstsein dort quasi gebündelt und verknüpft psychologische Informationen, also Daten, ja, mit uns. Und dann entsteht das Ich als Entität. Und das Spannende ist, wenn man das einem erzählt, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, also wo quasi die Persona, das Ich und das Selbst ineinander gefallen sind, also als Einheit erlebt werden, was sie ja nicht sind eigentlich nach der Psychologie von C.G. Jung, kriegen die eine Krise, ja? Weil sie denken, wieso? Ich bin doch das hier und ich bin in mir und ich bin auch das Gesamte. Und das ist eben nicht der Fall, denn wir können selber die Erfahrung machen, wir können dem Ich in uns einen Befehl geben, einen Selbstbefehl geben, heißt es falsch übersetzt, weil selbst sind wir das Komplette, aber einen Ich-Befehl geben und dann macht unser Ich für uns die Arbeit. Das Ich ist nämlich etwas, was wir auch adressieren können in der Hypnose. Das kann nämlich sich mal ein bisschen zur Seite stellen und den Willen ein bisschen abgeben. Und dann übernimmt dann das Bewusste oder das Unbewusste in der Hypnose.
Tatsächlich. Gregor Gysi hat ja gestern so schön gesagt, Trump ist so selbstverliebt. Ja, Trump ist so selbstverliebt, er sieht das gar nicht. Im Prinzip hat er ja gesagt, er ist absoluter Narzisst. Ja. Ja.
Das ist auch in der Zeitung, also Otto Kernberg, der Forscher, der lebt noch 97 Jahre alt, Wiener Psychiater, emigriert über Chile, jüdischen Herkunft und ist jetzt in Maine in USA emeritiert und zurückgezogen und ist aber, der zählt zu dem ein wenig überholt, nicht so ganz wissenschaftlich, aber sehr stark psychodynamisch und er sagt eben auch, dass der Politiker Trump eine maligne, eine bösartige narzisstische Verhaltensweise zeigt. Er hat ihn nie untersucht, also man darf auch keine Ferndiagnosen stellen, das tun wir auch nicht. Aber wir können diese Persona beschreiben. Wir können sagen, eine maligne, bösartige, sadistisch, machiavellisch, also strategisch ausgerichtete, sadistisch heißt Freude und Spaß daran zu haben, andere zu quälen. Und die wichtigste Komponente beim malignen Narzissmus ist die Psychopathie, also die Impulsivität und die Furchtlosigkeit.
Und das Abwerten von vor allem, ne, was ja immer wieder auch in der Öffentlichkeit passiert.
Genau, das Benutzen, das ist ja auch das narzisstische Prinzip, Abwertung des anderen bei gleichzeitiger Selbstaufwertung. Das passiert im selben Augenblick. Und wenn Gysi das sagt als politischer Mensch, muss ja natürlich wissen, dass er im Glashaus sitzt, nicht? Also die narzisstische, sozusagen prozentuale Verteilung von Narzissten im Parlament oder in der Politik ist extrem hoch. Also wir wissen bei Führungskräften auch, also nicht alle ausgenommen, die hier sitzen, die in Führungspositionen sind, haben 70% narzisstische Persönlichkeitsanteile. Das ist aber etwas Normales und Gesundes. Die Pathologie entsteht dann erst, wenn es eben dieser Selbstvergötterung kommt, ne? Diese extreme Selbstverliebtheit.
Genau. Narzissmus an sich ist ja erstmal auch was Gesundes und was völlig Natürliches.
Genau.
Ja, wenn man sich um sich kümmert sozusagen und auch guckt, dass man sich was Gutes tut.
Und Hypnose kann das auch verstärken.
Hypnose, oder? Kann es verstärken, kann aber auch vor allem dafür sorgen, dass Narzissmus kommt ja eigentlich erstmal aus einem ganz tiefen Wertlosigkeitsgefühl bei vielen. Ja, das heißt, in der Hypnosetherapie oder wenn ich arbeite, ist Selbstwert Thema Nummer eins.
Nummer eins,
immer. Absolut Nummer eins. Wir kommen immer am Ende drauf zurück, hey, Glaubenssatz dahinter, Gefühl, ich bin nicht gut genug.
Genau. Ja. Und da hilft wieder Jung, dass man sagt, dass ich denke, es ist nicht gut genug, aber das Selbst, also du als Gesamtkunstwerk, als Mensch, du bist immer wertvoll und bist sozusagen unbezahlbar.
Und da setzt ja auch Hypnose und Hypnosetherapie an, weil wir davon ausgehen, dass erstmal alle Ressourcen da sind.
Ja.
Ja, es ist erstmal da. Es ist nur der Zugang zu diesen Ressourcen ist nicht da. Ja. Und da kann eben Hypnosetherapie oder auch die App Hypnobox, die ich kreiert habe, kann da helfen, um eben auch diesen Zugang, diesen Ressourcen zu aktivieren.
Du hast die App, erzähl mal ein bisschen was davon, aber ich habe vorher noch was mit Glitzer und Glimmer und so.
Glimmer, Glitzer.
Das finde ich kann ich mir viel besser merken. Genau.
Ja, ich habe mein Buch mitgebracht, ja. Glimmer.
Ich nicht. Ich habe mein Buch nicht mitgebracht.
Ja, du hast aber so viele Bücher, du kannst sie gar nicht alle wahrscheinlich. Ne? Wie viel das Buch ist?
Ich weiß nicht, ich habe vorgestern 2 abgegeben.
Okay, also 2 auf einmal abgegeben. Während ich hier ein Jahr lang an meinem einen Buch schreibe, schreibt der 2 parallel und gibt die ab, ist schon ordentlicher.
Das kann nur narzisstisch sein.
Muss.
Ich habe meinem Ich den Befehl gegeben, schreib 2 Bücher.
Genau. Ja, genau. Ja, und auch ich musste mich fragen, für wen schreibe ich das Buch? Ja. Schreibe ich das für mich oder schreibe ich das, weil ich was zu sagen habe?
Ja.
Und habe für mich dieses Wort Glimmer tatsächlich in einem Instagram-Post entdeckt und fand das so toll, dass ich gesagt habe, boah, endlich gibt es ein Wort für positive Trigger. Ja. Denn es gibt nicht nur die Alarmsignale, etwas, was uns triggert, die uns in Alarmbereitschaft setzen, sondern auch eben Sicherheitssignale. Und die aktivieren das parasympathische Nervensystem, bringen Ruhe, Entspannung rein. Und in dem Buch geht es eben darum, wie erkennt man die, dass man versteht, was glimmert mich eigentlich
glimmert.
Und wie ziehe ich davon mehr in mein Leben?
Oh. Schau mal, hier ist Glimmer für mich. Was ist das, Mitspudel? Also was sind das für Glimmer-Sachen? Also das heißt, ich kenne ja das Nudging, kenne ich. Also kleine Stupser, also hier steht jetzt Wasser, ne, ist ein Nudging. Wenn da jetzt ein kleines Whiskyglas stehen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht nehmen. Aber wenn ein großes Whiskyglas stehen würde, würde ich dann das große nehmen. Das wäre dann Nudging.
Ich würde ein Whiskyglas als Fake-Glimmer betrachten.
Fake-Glimmer?
Genau, ja, weil du glaubst, dass es dich irgendwie glimmert.
Weiterbringt.
Genau, aber in Wahrheit hinterlässt es dann irgendwann ziemliche Leere oder einen Kater. Also
bis dahin war es eigentlich ganz...
Genau, ne? Aber je mehr Fake-Glimmer du natürlich in dein Leben ziehst, und ich dachte, ich habe mein halbes Leben mit Fake-Glimmern verbracht, und jeder, ne? Fake-Glimmer gehören dazu. Oh, ich tue mir was Gutes, mach mal hier Shopping.
Und dann wird man fett und dünn. Also ich habe ein bisschen abgenommen, weiß nicht, ob man das sieht.
Ja,
ich will kein Fishing for Attention, das machen Narzissten sehr gerne, aber der Mindset, du musst dem Ich wirklich sagen, und das, glaube ich, hilft, dieses Glimmer, find ich toll, weil ich habe so die Idee, dass man da so machen kann, oder? So,
du kannst natürlich andere beglimmern. Ja,
beglimmern.
Ja.
Und das Ich mag doch im Glimmer dann so,
ja, natürlich. Ne? Es kann auch total narzisstisch sein, wenn du sagst, hey, ich gebe dem anderen Kompliment, dadurch fühle ich mich gut.
Ja.
Und der andere, ganz altruistisch ist das ja immer.
Hast
alles
du so
nicht,
kleine Giveaways mit so, wo man dann so Sternstaub?
Zum Beispiel, in Form von Komplimenten oder Nähe.
Ach so,
oder?
Nee, ich meine jetzt echt, also echt? So echte Konfetti. Also auch so kleines Glitzerzeug, weißt du so?
Ja, das habe ich demnächst immer in meiner Tasche
und
das nehme ich mal auf in meine Toolbox. Ja, und wenn ich so einen Klienten habe, der mal ein bisschen was vorschreibt, einfach ein bisschen Konfetti, das könnte auch.
Und welche gibt es noch? Also wie können wir uns hier beglimmern als Abschlussrunde, oder?
Wir können, also für mich, ich habe so ein paar super Glimmer. Für mich persönlich, das ist eigentlich Musik zum Beispiel, ja, aber auch gemeinsam auf Konzerte gehen, tanzen. Da muss jetzt nicht unbedingt Party sein, aber ich habe so ein paar Sachen, die mich extrem beglimmern. Das ist wirklich auch tiefe Gespräche. Auch sowas finde ich toll, ja, wenn man irgendwie Spaß dran hat, seine Mission zu verfolgen und Glimmer in die Welt zu bringen, Hypnose in die Welt zu bringen. Das macht Spaß.
Das ist gut. Ja, Hypnose. Man kann ja auch Mist damit anstellen, ne? Also man muss sich ja ausbilden. Du bist ja ausgebildet und fort.
Ich bilde auch
fort
aus.
Fort und weiter,
genau,
und bildest auch aus, genau.
Genau, und ich bilde auch aus und habe mit Hypnose aufgehört zu rauchen. Also ich bin so die lebende Metapher dafür, dass das, was ich mache, funktioniert. Und
mein alter Hypnoselehrer, also alter ist er gar nicht, der ist aber schon, wie alt ist er denn? Wird über 80 sein. Dirk Rebensdorf, der für die MEG, also die Milton Erickson Gesellschaft in Deutschland, ich weiß nicht, ob er noch im Vorstand ist. Die Legende geht so, dass er auch mit Rauchen aufhören wollte und er ist als Hypnotiseur immer dran gescheitert und dann hat er irgendwann, ich hoffe Dirk, das ist okay, dass ich das erzähle, es ist nur eine Legende, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber die Geschichte geht so, er hat es nicht hingekriegt und hat dann in einem Wutanfall vor allen Leuten, ich weiß nicht, ob es vor allen Leuten war, weil dann die Geschichte ist ja bekannt, die Zigarettenschachtel auf den Boden geworfen und ist drauf rumgetrampelt, ja, und drauf rumgehüpft. Und das war für ihn der Anker, also wir nennen das Anker, dass man Sachen sozusagen festmacht, auch im körperlichen Erleben, in der Erfahrung, das war der Anker, vielleicht auch sowas wie Glimmer, dann in dem Fall, dass er dann damit hat aufhören können und jetzt ist er immer noch sportlich unterwegs, fährt in die Welt und macht so wilde Sachen. Und
ich hab sein Buch auch zu Hause.
Und sein Buch ist auch zu Hause, natürlich.
Ja, klar.
Nee, gut. Und also das ist dieses Glimmer. Finde ich schön.
Absolut. Mhm. Ja. Und ich arbeite damit auch in der Therapie. Das heißt, wenn man jetzt Ressourcen aktiviert, kann man in Glimmermomente in der Hypnose zurückgehen, kann dort Momente aktivieren, Ressourcen aktiviert, mitnehmen, ankern in dem Fall, ja, durch eine Geste körperlich ankern und dann mit diesem Glimmer in zum Beispiel angstbehaftete Situationen gehen, reingehen, den Anker auslösen und auf mal lernt das Gehirn, oh, das muss ja gar nicht mehr so sein. Ja,
genau. Und das ist ganz spannend. Das habe ich auch in der EMDR, also dieser Eye Movement and Desensitization Reprocessing Methode, die ja viel Hypno auch drin hat. Also wäre das, es ist ein grundlegendes Prinzip, geht auch ohne, dass man Netzwerke miteinander verknüpft im Gehirn. Das ist flexibel. Also deshalb musste ich vorhin beim Quantum Computing muss ich auch ein bisschen zuhören, weil ich das ziemlich geil finde. Diese Idee, also wenn das so ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber dass über lange Abstände eben diese Verschränkung passiert und dass aus einer Welle auch ein Partikel sein kann. Und zwar je nachdem, mit welcher Annahme wir dieses anschauen. Ne? Und dadurch wird natürlich Zeit irrelevant, weil wir können ja im Ergebnis sozusagen schon die Ursache verändern. Ne? Also wenn wir mit dem Effekt den Auslöser verändern können, also umgekehrt in der Zeit sind, weil wir die sozusagen die Perspektive wechseln, dann können wir, glaube ich, ziemlich viel verändern. Und deswegen finde ich das interessant, das Mischen von zwei Netzwerken im Gehirn, nämlich das Furchtnetzwerk oder Trauma und das Ressourcennetzwerk, also der Bereich in unserem Gehirn, der voller Glimmer ist.
Genau.
Und die miteinander vermischen und das Abgefahrene, was passiert, und das glaubt immer keiner, vor allem Traumatisierte glauben das nicht, weil sie fest drin sind in diesem Traumanetzwerk, dass wenn man denen mit Glimmer kommt, jetzt übernehme ich schon dein Wort, also wenn wir einfach nur Bilder erzeugen und einfach nur Systeme mischen, ganz zart, vorsichtig, und das mit Eye Movement geht halt so oder mit Tapping oder einfach nur so in der Vorstellung in den einen und den anderen Zustand gehen, Bilder machen. Wir gehen in den Shitty Moment und wir gehen in den Nice Moment, Happy Moment, Shitty Moment, immer im Wechsel, dass die sich mischen und dann das Shitty Things unwichtiger werden für unser Gehirn und sich auflösen. Und das ist Magic. Eigentlich ist es wirklich etwas Magisches, also Blackbox-mäßig, weil es vorhin ja auch darum ging, was ist Quantenzeug und so. Aber das ist die Erfahrung, die Tiefenpsychologen auch haben, aber auch Kognitionspsychologen. Wenn man Sachen mischt, ressourcenorientiert, dann löst sich der Shit auf.
Das ist wirklich spannend, weil wenn diese Ressourcen wirklich aktiviert werden, da sind, was sie sind, und das ist meine Aufgabe als Hypnosetherapeut zu sagen, okay, wir gucken, welche Ressourcen brauchst du, wie aktivieren wir die und wie fügen wir die ein an die richtige Stelle. Das ist Hypnosetherapie in a nutshell eigentlich. Und das Tolle ist,
es funktioniert.
Es funktioniert oft. Und die Erfahrung oft, in der Hypnose.
Ist kein Einheit.
Ne? Nein, eben. Ne? Es
60,
ist auch ein Werkzeug.
70%.
Es ist auch ein Werkzeug. Ja, genau. Ja, wir wollen jetzt hier nicht sagen, das ist jetzt hier der Dings für alles. Ne?
Aber lass uns doch noch was über Missbrauch der Methode. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir viel Desinformation haben und wo wir auch selber manipuliert werden und nicht wissen, dass wir es werden. Und ich meine, es ist nicht manipuliert in so einem despektierlichen oder so einen lautschreierischen, sondern ganz subtil, ganz alltäglich und auch durch geopolitische Geschichten und Trumpy und Co., aber auch durch unsere Führungskräfte und durch unsere Seminare, die wir gehen als angehende Führungskraft. Und ich weiß es, weil ich's weiß, dass wir Manipulation beigebracht kriegen durch Coachings, sogenannte. Und das ist wirklich bescheuert. Und ich verstehe nicht, warum das passiert. Und ich weiß auch jetzt, glaube ich, warum wir eine wahnsinnig schlechte Unternehmenskultur in Deutschland haben. Also die eine Studie, Name vergessen, Gallup-Studie, weiß ich nicht. Also es gab eine Studie, wo die Unternehmenskultur in Deutschland beschrieben wurde und sie katastrophal, also schwarz. Und das liegt daran, wir haben so viele Coaches und Berater und ich kann mir nur vorstellen, dass entweder die Coaches und Berater nicht gut sind und trotzdem gebucht werden oder dass die Leute nicht hinhören. Ja, und das Phänomen haben wir und nicht verändern wollen, sondern es nur so hin und her geschoben wird. Aber eine echte Veränderung will nicht geschehen, will nicht sein. Und das wäre eine gute Erklärung, weil wir regressiv sind. Wir regredieren in den Kindsmodus und geben Verantwortung ab. Wenn es scheiße wird, wenn wir Stress haben, wenn die Gruppe merkt, oh Gott, es wird schwierig, dann suchen sie sich einen starken Führer, Pseudo-Stärke. Ja, es wird also pseudo-stark, ne, also so Typen wie Trump. Und die sollen es dann richten und die Gruppe zieht sich zurück und wird regressiv, wird Kind, wird unreif und dann ist der Shit da und dann können wir uns manipulieren lassen, weil wir natürlich glauben, dass die anderen es oder der eine es besser weiß. Und mit Hypnotechniken können wir Manipulation betreiben. Das ist ja, also ich möchte über den Missbrauch sprechen, weil die Leute, glaube ich, nicht kapieren, dass sie selber verantwortlich sind, ihr eigenes Ich wieder einzuschalten im Bewusstsein. Und eben nicht mitzumachen, also Nein zu sagen, nicht mitzumachen oder die Stimme zu erheben, wenn irgendwas Unmoralisches passiert und die Doppelmoral zu beenden. Aber jetzt sag mir was zu, wie man Missbrauch betreiben kann.
Naja, wenn wir haben ja gerade und sehen ja, sind ja eher in einer Angstposition oder was damals passierte. Ne? Corona hat viel Angst gemacht den Leuten, aber auch jetzt Putin und Trump macht viel Angst, weil es sind ja eigentlich nicht die Personen, die Angst machen, sondern die inneren Szenarien, die wir uns kreieren mit
darauf
Worst Case, was, genau. Ne, was wäre wenn? Und das ist natürlich das, was wenn wir gerade nicht stark sind, gerade nicht resilient sind, natürlich ordentlich Futter kriegt. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, wie machen wir uns resilienter, wie machen wir uns stärker? Das kann durch digitale Produkte sein.
Aber wie kann man das gebrauchen? Also wie kann ich jetzt eine verängstigte Gruppe dahingehend beeinflussen, dass sie in einem schlechten Zustand bleibt, was Manipulationsziel sein kann, und das tut, was sie gar nicht tun will, also was sie genuin nie tun würde, sie dahin bringen, dass sie das tut. Und wie kann man das mit Suggestion, ne, to suggest, das ist ja das Mittel der Hypnotherapie, der Hypnose, der Hypno, nicht der Therapie, sondern also auch der Hypnotherapie ist die Suggestion ganz zentral, aber das Missbräuchliche daran, dass man darüber, also wie würde man jetzt jemanden das kannst du dazu sagen, also zu dem Missbrauch der an sich genuinen menschlichen Eigenschaft, nämlich in Trance gehen zu können und sich durch Suggestion beeinflussen lassen zu können.
Also das geht ja eh schneller als wir denken, ne? Sobald eine Autoritätsperson dasteht oder sobald jemand ganz viel Prestige hat, ja, nehmen wir mal einen Arzt. Ein Arzt hat einen weißen Kittel an und sagt, tut mir leid, sie haben noch 3 Monate zu leben. Das ist ja eine Suggestion.
Ja,
ich habe mal die Suggestion gekriegt von einem Arzt nach einer schweren Hüftoperation, dass ich nie einen Berg besteigen könnte.
Oh.
Na, jetzt bin ich vor 2 Jahren Kilimanjaro hoch. Ja?
Super. Den Arzt hast du getreten.
Nee, der ist von alleine gestorben. Ja. Vor ein paar
Sagst
Jahren.
Du. Ja, aber sowas, diese Suggestionen sind unfassbar.
Das geht rucki-zucki, dass eben eine Suggestion den kritischen Faktor, so sagen wir, in der Psychologie, zack, übergeht und damit sich dann quasi das im Unterbewusstsein festsetzt, so ein Glaubenssatz und so eine Suggestion. Ja. Und da müssen wir einfach reflektiert sein. Oder
genau,
reflektierter werden.
Bewusstheit
ist ja generell, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, generell in der Entwicklung, was wir eben über Reflexion schaffen. Ja, und dann kann man das.
Wie viel Bewusstsein, das interessiert mich, weil ich das auch merke, wie viel Bewusstsein oder in wie viel Bewusstsein sind wir eigentlich als Mensch? Also wie viel von unserem Bewusstseinspotenzial haben wir vergessen oder lassen wir liegen, weil wir nur in so einem Schlüsselloch, in diesem Ich-Schlüsselloch des Bewusstseins sind. Und nachher gibt es Psilocybin übrigens beim Ausgang. Wie wenig benutzen wir unser Bewusstsein, um wirklich zu kapieren, was gerade los ist, ja? Oder verleugnen wir lustig durch die Gegend?
Das ist super spannend, weil man sagt ja nur 2-5%, wenn überhaupt, unserer täglichen Entscheidungen treffen wir bewusst. Ja, und der Rest ist eben unbewusst. Ja. So, und da gibt es ja sogar Diskussionen darüber, haben wir überhaupt einen freien Willen, wenn wir sowieso nur 2% bewusst
dann
entscheiden?
Dann nicht.
So, ja. Also ich glaube, wir haben immer noch einen freien Willen, dadurch, dass wir eben bewusst nochmal uns dagegen entscheiden können. Aber der größte Teil ist eben oft schon entschieden.
Und wo ist der Raum des Entscheidens? Ne? Also Viktor Frankl, KZ-Überlebender, hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum und da liegt die Kraft unseres Willens. Also da können wir entscheiden. Der Satz ist ursprünglich von Nietzsche, der hat so ähnlich gesagt, aber da der dann schizophren geworden ist und irgendwie ein schwierige PR hat, Viktor Frankl hat er die Logotherapie entwickelt und das ist, glaube ich, der Raum, den wir auch dann bei so Psilocybin-Trips oder bei diesen auch ohne Drogen erfahrenen Phänomen des Kill Your Ego, ja, also kill dein Ich, töte dein Ich, meint, dass wir eben in ein absichtsloses Betrachten des Ganzen kommen, ohne zu urteilen. Und da können wir, glaube ich, uns erweitern. Das ist auch ein Hypnosezustand, den man dann erreichen kann, oder so ein Trance?
Absolut, ja. Wo man natürlich auch reingehen kann und weniger Bewusstseinsaktivität hat und dadurch weniger Widerstände natürlich auch, wie die Sachen leichter an Ressourcen rankommen kann.
Wer ist der Widerstand? Ist es das Ich dann oder wer sagt, komm nicht rein? Wer sagt das?
Das Über-Ich sagt
das. Das Über-Ich, ne?
Wahrscheinlich ist es das Über-Ich, das schützen will und sagt dann.
Ja. Die Moral und die Angst vor Regelverletzungen.
Vielleicht. Der ist dann, ja. Aber auch da, wenn du gerade das Thema Psilocybin kurz angemacht hast, ne? Also Psychedelika sind ja deswegen auch interessant in der Therapie, weil sie einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf Probleme geben können, mit einer neuen Ressource, also ne, MDMA. Ja, Leute gehen mit MDMA in ein starkes Trauma und können es auch mal mit einem anderen Gefühl betrachten. Und das gibt wieder die Neuverknüpfung. Also gleiche Prinzip von dem, was wir eigentlich gerade erzählt haben. Wie kriegen wir Ressourcen aktiviert und dann in Verbindung mit dem Traumanetzwerk?
Ja, genau. Die Empfehlung ist, gerade seit 2-4 Jahren wieder massiv Forschung für Halluzinogene in niedrigen Dosierungen, 25 Milligramm Psilocybin. Muss man aber den Trip, muss man dann quasi in einem Setting machen, das Vorbereitung, Trip und Nachbereitung bedeutet, auch dann Therapie nach dem Trip, also dass man das bearbeiten kann dann, ist zu empfehlen und keine wilden Partys und keine Eigenaktionen immer begleitet. Und das kann wirklich game-changing sein oder life-changing sein. Wurde in der Nixon-Ära in Amerika wurde das dann verteufelt und pathologisiert und dann beendet. Aber jetzt, da wir da hinkommen mit Quantencomputer, dann Dinge, die wir nicht verstehen, funktionieren trotzdem. Wäre wieder Zeit, das Bewusstsein nochmal anders oder das Ich auch nochmal anders in uns zu betrachten, auch über so eine Trip-Erfahrung. Hypnose öffnet ja diese Räume ja auch.
Absolut. Ne? Und zum Schluss geht es ja in allen Therapieformen oder auch Coachings immer darum, wie wird man sich dem bewusster, wie kriegt man diesen Zeitraum zwischen Aktion, Reaktion, was da passiert, wie kann man da anders reagieren, aber letztendlich auch, wie versteht das Unterbewusstsein, dass du in Situation XY sicher bist, dass du wertvoll und okay bist, dass du liebenswert bist und so weiter.
Und wie komme ich an die Grenze des Unbewussten, also dieses Vorbewusste, sagt Jung, ist das wie so, ich sag dir gleich, wie ich sehe, aber sag mir, wie du siehst, wie komme ich da hin und was kann ich dann dort ernten oder abholen?
Ja, also ich nenne Hypnose auch Theta-Zustand, weil wenn wir so sprechen, sind wir vor allem von Gehirnwellen her im Beta, Etage drunter, Meditation, Alpha-Wellen, noch eine Etage drunter, Hypnose, Theta und dann kommt Delta, genau, die Wellen werden länger und im Delta schläfst du und dann hast du auch schon keine bewusste Aktivität mehr.
Ja.
Ja, das heißt, ein Sechs- oder eine Sechsjährige, die befindet sich permanent in so einem Theta-Zustand und lernt deswegen auch wesentlich schneller als jetzt wir mit unseren Mitte 30.
Hm.
Ja, und
woher weißt du, wie alt ich bin?
Ja. Und ich sage immer, ich bringe meine Klienten, meine Patienten in einen lernfähigen Zustand einer Sechsjährigen. Ja.
Hm. Gender durchgeht.
Also ich tue mein Bestes. Nochmal, ja. Ich tue mein Bestes.
Sehr gut. Ja, schön. Und ich sehe immer so, das ist wie so eine Waldsituation. Also der Wald ist das Unbewusste, da kann man nicht durch, so ein dichter Wald. Und davor ist ein kleiner Haag oder ein kleiner. Und da ist der Meier, ne, an der Hagemeier, ne? Der Haag ist so eine kleine Waldlichtung und der Meier ist der Typ, der da den Wald auf den Wald aufpasst, die Zunft. Und das ist das Vorbewusste an der Grenze. Da kommt dann als Scheue vorbei und guckt mal raus. Und wenn es ein Reh ist oder irgendwie, kann man es anschauen. Das Bewusstsein kann nur angucken und nichts ändern. Und so ist für mich der Zustand zum oder der Kontakt zum Unbewussten. Das wäre so eine Grenzerfahrung. Aber
schöne Metapher,
auf jeden Fall. Ich warte immer noch aufs Reh oder vielleicht kommt da was anderes. Aber wir haben keinen Zugang, ja? Das ist das Witzige, dass wir keinen Zugang haben, oder? So ein bisschen.
Ich finde, es ist ein permanenter Austausch zwischen Bewusstsein und Unbewussten. Ne? Also so, man holt sich ein Bild hoch, eine Erinnerung, die war ja im Prinzip im Unbewussten gespeichert und kommt dann wieder hoch. Ne? Also ich finde es einen permanenten Austausch. Ist auch
schnell da, ne? Obwohl man sie vergessen hat.
Ja,
plötzlich ist sie da.
Genau.
Und jetzt muss ich, sehe ich auch gerade, Daniel ist plötzlich wieder da. Er kommt am Haag. Sind wir schon in der Zeit? Ja, er nickt.
Wunderbar. Ja.
Dann?
Hat Spaß gemacht.
Ja, auch sehr gerne. Es gab keine Zwischenfragen, das fand ich sehr angenehm.
Ja, keine Zwischenrufe vor allem.
Auch keine, ich sage jetzt nichts.
Keine Buchrufe.
Das wird das hier gespeichert oder ist es raus? Wird gespeichert. Okay, dann sind wir anständig. Mein Unbewusstes will was sagen.
Gut, damit sind wir, glaube ich, hier am Ende und vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns alle so schön zugehört habt in unserer kleinen Runde hier. Hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall.
Ebenso, ich kann es nur bestätigen. Vielen Dank. Und bleiben Sie bewusst, oder? Bleibt bewusst.
Bleibt bewusst, bleibt reflektiert.
Okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.